die Beobachtung, dass Cyberangriffe zu einem überwiegenden Teil durch die Ausnutzung menschlicher Schwächen herbeigeführt werden, ist seit langem anerkannt. Vielen Dank, Professor Stefan Sütterlin, einem absoluten Experten auf dem Gebiet der soziotechnischen Systeme und der Cyberpsychologie, der mit mir über deren Wirkmechanismen bei Awareness-Trainings spricht. Aus seiner Sicht kann die starke Nachfrage nach IT-Sicherheits-Awareness-Trainings zu längeren Wartezeiten und steigenden Preisen führen. Er hat sich daher durchaus kritisch mit der Bewertung von Angeboten auseinandergesetzt und beschreibt im heutigen Podcast wichtige Kriterien wirksamer und nachhaltiger Awareness-Schulung. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine positive Bewertung und teilt die Inhalte. Das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit des Contents und dem Erstellen weiterer spannender Folgen. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich dich heute zu etwas fragen darf, von dem ich schon viel gehört habe und ich wenig bis keine Ahnung habe, außer das, was du mir schon im Vorgespräch vermitteln konntest. Bevor wir auf das Thema auch des Menschen und des menschlichen Verhaltens im Kontext von Sicherheitsfragestellungen in der IT eingehen, bitte stell doch dich den Zuhörenden einmal vor, was so dein Hintergrund ist, wie du auf dieses spannende Thema gekommen bist und was du in diesem Bereich tagtäglich unternimmst.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung, Olaf. Sehr schön, hier zu sein. Ich bin zurzeit Professor für Cyberpsychologie, so nennt sich das, an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, der Fakultät Informatik. Das heißt, ich bin von Informatikern dort umgeben, wurde aber aufgrund eines Psychologie-Hintergrunds eingestellt. Das heißt, ich habe vor über 20 Jahren mal Psychologie studiert auf Diplom damals noch und hatte mich interessiert für kognitive, biologische, experimentelle Psychologie im Prinzip und habe da ganz in Forschungsbereichen zu tun gehabt, wo es um wissenschaftliche psychologische Forschung geht, also vor allem um quantitative Forschung, um Erklärungen und Vorhersagen von Verhaltensmustern, von Entscheidungen, von deren physiologischen Korrelaten und Ähnlichem. Und über einige Jahre im Ausland bin ich dann irgendwann, sind auch Kollegen in meiner Abteilung mit mir angesprochen worden von Menschen, die im Sicherheitsbereich arbeiten. Das war jetzt konkret hier aus dem Bereich der Cyberabwehr. Und die haben gesagt, wir sind Techniker, wir haben technischen Hintergrund und wir machen Trainings von Leuten. Und wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir meistens unserem Bauchgefühl folgen. Wir machen Dinge, weil man es halt so macht oder weil es dazu Guidelines gibt. Wir messen Dinge durch Beurteilen und einschätzen, aber wir haben irgendwie das Gefühl, dass das, was mit Menschen zu tun hat, also was die Leistungsfähigkeit von Menschen und deren Entscheidungen angeht, dass wir da irgendwie immer ein bisschen schwimmen. Da gibt es auch Begriffe, da gibt es auch Methoden für, könnt ihr uns damit helfen? Und das war so der Einstieg in den Bereich Human Factors, wie man das international so nennt. Und und das kann ich in meiner jetzigen Arbeit ganz schön weiterverfolgen und so hat sich dann das ergeben und weiterentwickelt.
Ich glaube, das ist sehr spannend. Ich bin sogar ein bisschen neidisch auf das, was du alles tun darfst. Human Factor, vielleicht am Anfang der Blick, wie gravierend ist er denn, dieser Human Factor im Zusammenspiel aus technologischen Schutzmechanismen vor Cyberkriminalität und eben dem Verhalten von Menschen, die an Devices sitzen und Dinge bewegen. Wie wichtig ist dieser Faktor Mensch an der Stelle? Gibt es dazu vielleicht auch Zahlen, Analysen?
Ja, da wäre jetzt die Verlockung groß, eine Zahl oder ein Zahlenverhältnis oder zumindest eine Rangfolge da anzubringen. Da muss ich leider enttäuschen. Oder die beliebte Frage, sowas wie, wenn ich nur begrenzt Mittel habe, würde ich die eher in Technik oder in den Menschen stecken?
Okay, ich streiche meine nächste Frage.
Als hätte ich es gehabt. Das sind immer Fragen, wo ich halt die Grundvoraussetzung so einfach dann nicht teile, weil es ja egal, also weil wir das ja nicht getrennt anschauen, sondern weil wir sagen, es ist ein soziotechnisches System. Ich berufe mich dann da immer auf jemanden, der da sich sicherlich noch viel besser auskennt als ich. Das ist ein früherer Leiter der Forschung der NSA, wo man sagen kann, ja, mit Sicherheit haben die was zu tun, aus verschiedenen Perspektiven vielleicht. Und der hat gesagt, es geht ja letztlich darum, dass Menschen hinter Maschinen sitzen, um andere Menschen hinter Maschinen anzugreifen, auszutricksen und so weiter, auszuforschen und so weiter. Und letztlich ist also die Motivation, der Plan dahinter, das Offenlassen von Schwachstellen, das Ausmaß, in dem man bekannte Guidelines umsetzt, also das Machen der technischen Hausaufgaben, das sind ja alles Entscheidungen von Menschen, die dahinter stecken. Also es ist wesentlich mehr als das, was einem so naheliegend zuerst in den Sinn kommt, wie einer klickt ja doch immer auf so eine Mail, auf so einen Link. Da lohnt sich doch nicht, dass sich darum zu kümmern, weil es passiert ja doch immer mal. Das wäre ein sehr seltsames Risiko und Sicherheitsverständnis, wenn das die Motivation wäre. Aber es geht eben um all diese verschiedenen Aspekte. Also auch wie setze ich mich für technische Lösungen ein? Wie hartnäckig bin ich eigentlich dahinter? Wie wichtig ist mir das Thema überhaupt Sicherheit? Ist ja Prävention. Prävention heißt immer, wenn ich es gut mache, passiert nichts und ich habe keine Argumente für mich. Das Präventionsproblem, ja, kennen wir alle. Und das ist ja auch alles, also Human Factor. Also auch die Techniker, die technisch Involvierten, auf der technischen Seite sozusagen Involvierten, sind ja letztlich auch Menschen, müssen wir immer wieder uns sagen. Und die ziehen wir halt mit ein, so etwas Sarkasmus muss man sich bei meinem Job angewöhnen.
Es in diesem, dann, wo Menschen sind, wird es ja komplex, nicht nur kompliziert. In diesem Zusammenspiel, dass die Wirkung sozusagen am Ende feststellbar ist, in der Summe aus, da hat Technologie einen Beitrag geleistet und die Menschen haben auch einen Beitrag geleistet, ist vielleicht die Annahme, ich tue was in dem technischen Bereich, zum Beispiel auch im Bereich Phishing und reduziere das, was beim Menschen ankommt, und damit verbessere ich die Situation. Da gibt es das habe ich in einem sehr lesenswerten Artikel, ich kann ihn gerne verlinken, vom Stefan, von einem Paradoxon gelesen. Also wer annimmt, durch eben schärfere und auch bessere Filter und weniger Auftreffen von schlimmen Nachrichten in Summe den Sicherheitsstatus zu verbessern, das ist nicht zwingend so, weil eben da etwas bei Menschen, fragen wir den Psychologen, passiert, was denn genau, dass sich dadurch dann doch nicht am Ende.
Ja, das ist schön, dass du es aufbringst. Das ist nämlich, finde ich, ein super Beispiel, weil das so eingängig ist und weil wir es eigentlich alle kennen, aber aus anderen Bereichen. Und wie oft man dieses Argument hört, wie ich investiere lieber in die richtige technische Sicherheit, dann brauche ich das mit dem Menschen zu machen. Man soll natürlich nicht auf die Technik verzichten, um Himmels Willen, der Mensch kann nicht der Lückenbüßer sein und das zurechtdrücken, was die Technik nicht lösen kann. Das ist sehr schwierig, das muss man zumindest vereinfachen. Aber was du ansprichst, ist genau das, dass man sagt, mit Menschen, das ist ja, die sind unberechenbar, die hören auch nicht zu, die gehen nicht gern zu irgendwelchen Trainings, wenn sie es nicht müssen. Das ist alles so wischiwaschi, wie messe ich das überhaupt? Ich mache einfach mein Software-Update und dann kann ich das andere stattdessen sein lassen. Und das Beispiel mit dem Prävalenzparadox, das war eine Studie, hat man am MIT mal gemacht, ist aber total einfach vom Aufbau her. Hat man gesagt, wenn ich einen besseren Phishing-Filter habe, warum sind dann die Menschen, die viel weniger Phishing-Mails in ihrer E-Mail-Box haben, insgesamt aber immer noch wesentlich schlechter beim Erkennen der noch übrigen, die ja dann besonders gut sind, denn die haben ja den Filter ausgetrickst, als der Nutzen, den ich daraus habe, dass ich eben viel herausfiltere. Und das kennen wir ja eigentlich aus allen anderen Bereichen. Wir haben inzwischen Autos mit Einparkassistenten oder haben, also wir können ja ganz viele Beispiele nehmen, wo Automatisierung uns was abnimmt. Und Automatisierung macht manuelle Handlungen unnötig oder auch kognitive. Und wir werden eben das Schlechte darin, das noch selber zu machen, weil wir es ja nicht mehr machen mussten. Und das kennen wir ja alle. Und natürlich ist das beim, in dem Fall jetzt, Erkennen von Phishing-Mails natürlich auch so. Das Übung hält uns fit und zeigt uns, dass es auch wichtig ist. Und es gibt Anbieter, die wissen das und die sagen, wir filtern raus und dann nutzen wir die rausgefilterten als Übungsmaterial und sagen, also in entschärfter Version natürlich. Das ist zum Beispiel ganz schön sinnvoll und ist eigentlich eine einfache Maßnahme. Ist eigentlich auch logisch, dass wenn ich was nicht übe, ich nicht besser darin werde. Aber das ist gar nicht so angekommen. Man geht heim mit dem Gefühl, ich habe eine technische Verbesserung gemacht und ich habe ihr was Gutes getan. Dabei hat man was verschlimmert, weil man es eben als soziales oder technisches, aber nicht als soziotechnisches System gesehen hat. Das ist so ein schönes Beispiel dafür.
Absolut. Bevor wir auf noch ein paar dieser Phänomene und auch Lösungsgedanken mit deiner Expertise kommen, gibt es ja vielleicht auch Rahmenbedingungen, unabhängig davon, dass es ja auch zig Statistiken gibt, dass immer mehr Angriffe kommen und es sicherlich richtig ist, unabhängig davon, es als soziotechnische Facette zu sehen, überhaupt mehr in dem Bereich zu tun. Und in dem Artikel hast du auch eine Anmerkung, glaube ich, gemacht, wo es in dem Bereich den Zusammenhang von Versicherungen schauen genauer hin, ob es versicherbar ist sozusagen, und im Rahmen dieses Versicherungsblicks spielt auch die Vulnerabilität dieses soziotechnischen Systems eine Rolle. Das war mir jetzt so, NIS 2 überspringen wir mal, weil das haben, glaube ich, das ist so in aller Munde. Und diese zweite Facette vielleicht nicht ganz so sehr. Ich nehme an, dass die Anmerkung auch in deinem Bericht auch aus der Praxis, also aus tatsächlichen kommunikativen Gegebenheiten kommt.
Das ist richtig. Also der Ausgangspunkt war, dass ich mich als psychologisch interessierter Mensch, der sich mit Verhaltensänderungsinterventionen beschäftigt hat, ich einfach beim Anschauen der ganzen Awareness-Trainingslandschaft halt manchmal so ein bisschen entsetzt habe. Es gibt auch durchaus sehr, sehr gute Angebote, das ist schon richtig, aber die sind nicht die Mehrheit. Da gibt es vieles, was nachfragegetrieben einfach angeboten wird, weil man es halt für eine Zertifizierung braucht oder weil man ja auch vielleicht nicht dafür geschult ist, schlechte und gute Angebote zu trennen. Die verkaufen sich ja auch sehr aktiv, sehr gut Gut-Feeling-Appellen. Und im Zuge dessen, im Zuge von Vorträgen, auch für in der Versicherungsbranche mit CISOs aus von Versicherungen, kam immer wieder auch das Thema rauf, dass die ja nicht nur eben auch potenzielle Betroffene sind, die jetzt natürlich Opfer von Cybercrime werden können, sondern dass die eben auch Versicherungen anbieten, Cyberversicherungen. Und die spielen durchaus eine größere Rolle auch für Angreifer. Wenn ich weiß, das Unternehmen ist gesichert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die bezahlen, also ist versichert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die bezahlen, ja umso höher. Habe ich mir so überlegt und habe das dann verifiziert in vielen, vielen Gesprächen, ob es dann nicht eventuell mal an der Zeit wäre, dass Versicherungen einspringen, um die Qualitätssicherung von dieser ganzen boomenden Awareness-Trainingslandschaft, um das ein bisschen in die Hand zu nehmen. In den letzten Jahren sind die Cyberversicherungen ins Defizit geraten, so wurde mir das berichtet, auch mehrfach. Also sie wurden immer teurer, man schaut immer kritischer auch hin und letztlich gibt es aber immer noch kein gutes Systematik, die dazu geeignet ist, das Training, also die Arbeit mit dem Faktor Mensch sozusagen qualitativ zu beurteilen. Und dafür gibt's halt verhaltenswissenschaftliche Kriterien und keine betriebswirtschaftlichen oder technischen. Und das ist etwas, wo man durchaus zusammenarbeiten sollte. Man kann schlechte Trainings durchaus erkennen und man kann gute eben auch erkennen. Und ich sehe das in der Zukunft, dass es auf uns zukommt, dass man eben so, wie man sein Auto abschließen oder seine Wohnungstür abschließen muss, eben auch zeigen muss, dass man ein Training installiert, implementiert, das auch nachhaltige Effekte hat und diese auch nachzuweisen versucht.
Ich habe, apropos Versicherung, ich habe beim letzten Autoversicherungsabschluss gar nicht so genau hingesehen und wunderte mich dann, dass man mir einen Telematiksensor zusendete und beanspruchte, wenn Sie diese herausragenden Konditionen haben wollen, dann bringen Sie den bitte sofort in Ihrem Auto an, damit wir messen können, was da und wie da gefahren wird. Aber das ist ja auch, also auch wenn es jetzt das Kfz und nicht Cybersecurity ist, aber die Versicherung möchte wissen, was tut denn da das von mir versicherte Objekt und ist das in dem Rahmen, wie ich das hier auch für mich angenommen habe oder bewegt es sich außerhalb des Toleranzrahmens? Man könnte ja vielleicht denken, dass, wo du sagtest, die Schadindustrie hätte vielleicht ein höheres Interesse, ein versichertes Unternehmen anzugreifen. So habe ich das jetzt mal verstanden. Dann dürfte man das ja kaum anzeigen, dass man versichert ist, weil man
sich selber ja, das ein Risiko
aussetzt, weil die denken, ja gut, der hat kein Problem, die Kohle zu kriegen.
Klar, also man, das ist was man auf jeden Fall natürlich in einer Verhandlungssituation nicht erwähnen würde. Ja, absolut. Aber ja, man.
Das stimmt.
Ja, es ist genau wie du sagst. Es ist eigentlich, der Markt ist von Nachfrage getrieben, dass wir überhaupt keinen Selektions- oder keinen Druck haben, hier Qualität zu verbessern, was diese Trainings angeht. Also wir gucken gezielt nach Evaluationsergebnissen, wie wird eigentlich evaluiert oder wie wird sowas, was Sicherheitskultur genannt wird, wie wird das operationalisiert, was ist die Systematik dahinter, ist das überhaupt konstruktvalide, wie wir sagen, also bildet das wirklich das ab, was es messen soll, und da gibt es ganz viel Luft nach oben, aber man kann es eben einfach auch mehrfach verkaufen, ohne dass man die Wirksamkeit nachweisen muss. Das ist ja in der Wirtschaft wirklich nicht sehr oft der Fall, dass das geht. Das ist ein Bereich, wo das möglich ist. Und Versicherungen, denke ich, haben zumindest einen gewissen Hebel, aber natürlich auch nur bei denen, die sich dafür interessieren. Und die sind ja teuer genug, dass das sicherlich nicht alle abdeckt. Gerade kleine und mittlere Unternehmen werden vielleicht sich überlegen müssen, wie sie in Faktor Mensch sozusagen investieren. Und die haben aber einen besonderen Fokus einfach, weil die einfach auch nicht die Ressourcen haben, alles allein zu machen. Die sind, oder Leute dafür einzustellen auf diesem Arbeitsmarkt. Das heißt, die sind auch an den externen Angeboten sehr interessiert. Und da fehlt manchmal einfach auch die Expertise in der Beurteilung der Erfolge.
Dann leisten wir jetzt, wir versuchen es, einen kleinen Beitrag zu leisten. Nämlich genau die Frage, woran, wenn ich eben auch etwas möglichst Wirksames einsetzen möchte bei mir und vermutlich auch dauerhaft einsetzen, ist ja, wir sprechen ja wahrscheinlich nicht über eine einmalige Intervention, sondern über einen Mechanismus, der eine Gewohnheitsveränderung auch über wiederholtes und dauerhaftes Anwenden sicherstellt. Was würdest du sagen, sind eben solche Dinge, wo ein Kundenunternehmen hinsehen darf, wenn es mal Preis mal außen vor, sondern wenn es um Wirksamkeit, Nachhaltigkeit geht, was sind Punkte, auf die man schauen sollte, wenn man so Awareness-Themen evaluiert?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe, die man so als Checklist sich vorstellen kann. Ich kann ja mal ein paar zentrale nennen. Das eine ist, da waren wir eigentlich fast schon, die Nachhaltigkeit natürlich. Das klingt total banal. Ja, wenn das Produkt nicht lang funktioniert, dann ist es weniger wert, logisch. Aber tatsächlich wird das ja ganz oft gar nicht nachgefragt. Das sagen einem auch die Anbieter auf diesem Markt, dass sie halt sehen, dass ein Großteil ihrer Kunden ja einfach nur die ISO-Zertifizierung haben möchte und dann sagen, ja, ansonsten mach mich nicht nass, ja, der Pelz ist sauber genug dann, so ungefähr. Aber wenn man das, also unter der Voraussetzung, dass ich ernsthaft einen Effekt erzielen möchte, dann muss ich der Anbieter, der Berater sozusagen schon die Frage gefallen lassen, was ist denn euer Konzept? Welche Daten habt ihr, um mich davon zu überzeugen, dass es langfristige Effekte gibt? Wenn die sagen, ja, da haben sie keine, sie machen halt Kampagnen, bis sie eventuell irgendwann wieder mal gefragt werden vom gleichen Unternehmen, aber können diese auch gar nicht zuordnen dann oder haben das zumindest nicht ausgewertet, selbst wenn sie 2 Jahre am Stück mal dabei waren oder haben nie ein Follow-up eingeplant, so wie ist das 6 Wochen, nachdem die Kampagne beendet ist oder 4 Monate später, wenn das überhaupt gar keine Frage war, dann zeugt das schon von einem sehr geringen Interesse am eigenen Produkt. Dessen Effekt ist aber tatsächlich gängig. Ja? Also das ist so mal eine Testfrage. Das zweite ist, ja, wenn ich langfristig Gewohnheiten ändern will, also wenn so Begriffe wie so eine Sicherheitskultur, die entwickelt werden soll, verwendet werden, das ist wieder ein ganzes Thema an sich, was das sein soll und wie man das tatsächlich auch messen kann, dann ist so die Frage, wie messt ihr das eigentlich? Wie viele Leute bei Schulungen waren, ist kein Argument dafür. Ja, weil ich Menschen Informationen aussetze, ist das keine Verhaltensänderung. Welche kann ich also eigentlich da einsetzen? Eine dritte Frage ist, hat man eigentlich mal untersucht, wo das, ja? Soll ich nicht schon los?
Ich würde bitte. Bei dem zweiten.
Aha.
Das Thema Gewohnheiten etablieren, auch unabhängig von dem Thema Cybersecurity.
Ja, da kann ich helfen.
Total sauber, total spannendes. Aber wir bleiben natürlich in diesem Kontext. Woran würde ich denn jetzt erkennen, dass mein Anbieter sich wirklich auch qualitative Gedanken gemacht hat, dass bei mir selbst, bei meinen Mitarbeitenden auch diese Etablierung forciert wird, sage ich mal so.
Ja.
Garantieren kann sie ja vermutlich niemand, aber sie kann unterstützt werden.
Ja, die Effektstärken können durchaus beträchtlich sein, wenn man es richtig macht. Das kann ein richtig gutes Investment sein. Es kann auch ein richtig schlechtes sein. Also das Potenzial ist hoch und die Möglichkeit, falsch zu machen auch. Und eine Sache ist natürlich eine Art von Individualisierung. Und das wissen wir ja auch aus allen anderen Lebensbereichen. Wenn alle die gleiche Schulung kriegen, das gleiche E-Learning durchklicken, dann ist es ja klar, dass für manche es vielleicht überfordert ist, aber meistens sind die so einfach gemacht, dass es einfach für die alle 80% fast zu einfach ist. Das würde man normalerweise in anderen pädagogischen, also Lernkontexten ja nicht machen, ja. Aber weil halt alle das Gleiche kriegen, muss es halt für die meisten zu einfach sein, sonst lässt man manche zurück. Und so ist es dann gut gemeint, aber eben schlecht gemacht. Leute motivieren tut man ja, indem man ihnen etwas gibt, wo sie sagen, bei einem gewissen Prozentsatz, ups, das war jetzt neu für mich, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Da muss ich jetzt mal kurz nachdenken.
Das war anregend.
Ja, und das allein, das geht, indem man Menschen vorher systematisch, wohlgemerkt, dafür gibt's Erhebungsinstrumente, die ganz zeitsparend sind, gar nicht sehr invasiv, also abfragt, was sozusagen das Vorwissen, die Gewohnheiten oder auch die Art der Arbeitsaufgaben ist. Das ist ja ein großer Unterschied, ob ich an einem PC-Arbeitsplatz bin oder irgendwo ganz anders arbeite, auf einer Verkaufsfläche, im Lager, aber halt ab und zu mit einem Computer zu tun habe und so. Das gibt Systematiken, müssen wir gar nicht drauf eingehen, aber es gibt's alles, wird aber nicht benutzt ganz oft, weil es aus der akademischen Welt kommt und die man nicht miteinander redet, ja. Und dann kann ich Leuten das geben, kann ich sagen, ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen, aber wenn du die richtig beantwortest, dann kann ich dich von ganz vielen irrelevanten Sachen, die du gar nicht mehr brauchst, schützen. Und das funktioniert eigentlich schon ganz gut, da wo man es macht. Eine zweite Sache ist, dass wir unterscheiden, und das kennen wir auch alle aus dem Leben, wenn jemand ein gewisses gewünschtes Verhalten nicht zeigt, gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür. Der eine, dem fehlt einfach die Absicht, weil er sagt, das ist mir egal, das sollen sich andere drum kümmern, ich sehe das Risiko gar nicht. Die anderen sagen, ich verstehe, dass es das Risiko gibt, aber ich mache es trotzdem nicht, weil es mich zu sehr aufhält bei meiner Arbeit. Ich will ja meinen Job gemacht kriegen. Es steht mir im Weg, der Preis ist mir da hoch. Der nächste, sagt, ich würde ja gern, aber ich weiß nicht wie. Mhm. Da fehlt einfach das Wissen, wie ich es machen sollte. Und die anderen wiederum haben es einfach gemacht und fallen wieder in Gewohnheiten zurück, aber bei denen waren die anderen Sachen gegeben. Das heißt, du hast eine ganze Kette, du hast ein Bewusstsein für das Risiko, du hast eine Intention, sich zu ändern, du hast die Fertigkeiten, also das Wissen, wie du es machen würdest, also wie erkenne ich jetzt so eine Phishing-Mail oder wie logge ich jetzt meinen Bildschirm und so weiter und so fort. Du nutzt ein VPN und so weiter. Das heißt, wenn du diese Kette durch hast, vom Anfang bis zum Ende, vom Bewusstsein, Problembewusstsein bis zur Gewohnheit, dann musst du eben die schrittweise angehen. Du kannst eben nicht Leuten sagen, wir üben jetzt dieses Verhalten, das du noch gar nicht verstehst, dessen Gründe du auch nicht einsiehst und das mit deinen Arbeitszielen kollidiert. Und du musst das schrittweise machen. Auch darüber gibt es Konzepte, es gibt Erhebungsinstrumente, die genau zeigen, wo du da stehst, wo jetzt dein Hauptproblem gerade ist. Und wenn du dann nur das adressierst, dann kannst du einen großen Teil Training weglassen, sparst also Kosten, ist jetzt nicht im Interesse der Anbieter, klar, aber im Interesse des Kunden. Und dann siehst du auch den Fortschritt. Bevor das Verhalten auftaucht, siehst du schon den Fortschritt und du kannst auch sagen, wie viele haben wir verloren und was müssen wir eigentlich anpassen, damit wir das Training effektiver gestalten. Das sind relativ einfache Maßnahmen der Effizienzsteigerung, wo wir stärkere Effekte mit geringerem Ausmaß Training tatsächlich erreichen könnten.
Du hast ein Stichwort, das fand ich auch spannend, jetzt auch schon bei der Etablierung von Gewohnheiten eingebracht als ein, es kommt auch unter, ja, Kriterien nach, dieses Produktivitätszielkonflikt-Thema hattest du jetzt ja auch schon adressiert. Das heißt, ich habe vielleicht die Absicht, ich habe auch das Wissen intellektuell aufnehmen können, aber mein Gott, ich mache hier meinen Job, also
bin doch jetzt nicht in der IT hier, was soll ich denn einen Job machen? Ja.
Also Nachhaltigkeit, Gewohnheit, das war einmal nur dranbleiben. Hast du noch weitere Themen? Zurückgesprungen im Stack auf denjenigen, der evaluiert. Ne? Nachhaltigkeit durfte er gucken. Gewohnheitsetablierung auch mit Individualisierung. Ne? Das finde ich auch spannend und gut zu wissen, dass das etwas ist, was man zumindest als Frage an einen möglichen Anbieter ja durchaus mal überreichen darf und gespannt sein auf die Antworten. Welche weiteren Dinge, wenn...
Es gibt noch viele Optimierungsmöglichkeiten, die man auch als Testfragen eben einsetzen kann. Das eine ist, dass ist der Spearfishing eigentlich Teil des Pakets. Wir wissen, dass der allergrößte Anteil aller Angriffe ist durch Phishing-Mails. Und der Anteil steigt sogar, nicht nur die absolute. Es ist in allen diesen Berichten immer zu sehen. Von den Phishing-Mails ziehen sehr viele auf Ransomware-Attacken eben ab. Also, oder umgekehrt, Ransomware-Attacken sind zum allergrößten Teil durch Phishing-Mails verursacht und dadurch Spear-Phishing, also individualisierte Phishing-Mails, die eine bestimmte Person treffen und den entsprechenden Kontext liefern, um glaubwürdig zu wirken. Das kennen wir aus den Medien, da gibt's bis zu Fake-Voice-Messages und Ähnliches oder so. Und
sowas wie dieser CEO-Fraud oder so, wo auch der Buchhalter eine spezifisch buchhalterisch daherkommende Nachricht erhält, würde auch in diesem Kontext dieses Spearfishings da.
Es gab schon jetzt erste Fälle von Menschen, die gefaked wurden in Zoom-Konferenzen oder ähnlichem, also Videokonferenzen, und das wurde nicht bemerkt und haben Anweisungen erteilt für Überweisung. Auch das gab es jetzt inzwischen schon tatsächlich. Genau, also ist das ist Spearfishing mit drin, weil das klingt trivial. Ja, warum soll das nicht drin sein? Naja, weil es ja schon sehr aufwendig ist halt, ne? Man muss das schon recherchieren und man möchte ja auch nicht gespearfischt werden, weil da schnüffelt ja einer rum. Es sind über mich, sind da irgendwelche privaten Infos oder irgendwas, was man einsetzen kann, und das hat man nicht gern. Das wird auch gern dann einfach mal ausgelassen, und ja, man erreicht wenig Leute mit viel Aufwand. Man müsste sich auf die konzentrieren, die das größte Profil haben. Eine Vulnerabilitätsanalyse auf individuellem Niveau, das kostet Zeit, das kostet damit Geld, aber es ist nun mal einfach das ein Haupteinfallstor. Das kann ich auslassen und viele würden damit okay sein, aber es ist halt dann ein schlechteres Angebot. Also sollte ich mir gut überlegen. Ist ein anderes Beispiel, ja.
Vielleicht auf dieser Ebene der soziotechnischen Zusammenhänge. Jetzt gibt es ja, du hast das auch jetzt in den letzten Sätzen angesprochen, es gibt Menschen eines unterschiedlichen IT-Wissensstandes oder zumindest einer unterschiedlichen Wahrnehmung meines eigenen IT-Wissensstandes. Und das ist doch, ich sag mal umgangssprachlich, nicht ausschließlich gut, wenn man meint, dazu gibt es doch auch Untersuchungen oder die da etwas aufdecken.
Ja, das ist so ein in der Psychologie recht bekanntes, sonst ein vielleicht etwas vernachlässigtes Phänomen, dass die Selbstbeurteilung mit der tatsächlichen mit dem tatsächlichen Verhalten nicht immer deckungsgleich sind. Das wissen wir alle, aber das ist tatsächlich eine tolle Informationsquelle und das ist etwas, was man leicht überprüfen kann. Wenn ich mir vorstelle, wir machen so eine Phishing-Simulation und wir bereichern das Ganze durch 1, 2, 3 Fragen davor, in denen jemand gebeten wird, sich selbst einzuschätzen. Also sie kriegen in der nächsten so und so viel Wochen, so und so viel, versuchen wir sie reinzulegen, eine bestimmte Anzahl mal, wie oft glauben sie, dass sie drauf reinfallen würden oder sie das erkennen würden. Und dann kontrastiert man das mit der tatsächlichen Leistung hinterher und meldet das zurück. Dann hat man ein ehrliches Feedback, also eine Korrektur. Und warum ist das wichtig? Weil wir eben sehen, dass sich ja die einen ständig überschätzen, die anderen unterschätzen. Das kennt man aus allen sicherheitsrelevanten Bereichen und ist in allen Bereichen auch bekannt und wichtig. Ja, Akutmedizin, Luftfahrt, das waren so die Pionierfelder für diese Human Factors Forschung, wo man Fehler minimieren würde. Bei IT-Sicherheit sind wir halt noch am Anfang, aber können das auch einsetzen. Und da sehen wir halt, dass Leute, die mit IT-Hintergrund arbeiten, dann eine formelle Funktion oder Ausbildung haben, sich tendenziell überschätzen. Das kennen wir also Phishing-Simulation aus großen Datenbanken. Hat man gesagt, wieso sind die eigentlich gar nicht besser als andere? Als die Muggel, sagen wir mal, als wir Sterblichen. Und dann haben wir festgestellt, hat man festgestellt in der Literatur, wenn wir mal raustrennen und nur uns die Trainings anschauen mit Phishing-Simulationen, wo man wusste, dass man getestet wird, dass also jetzt so eine Sicherheitskampagne wieder läuft, dann sind die sogar relativ gesehen noch schlechter. So mit der Zeit verbessert die sich auch, aber profitieren weniger davon als die anderen, die sich das nicht so zutrauen. Und das Phänomen kennen wir ja auch.
Die dann aufmerksamer sind.
Genau. Und da geht es um die einfache Sache, dass Kompetenz ist das eine, aber wie viel ich davon mobilisiere, anwende, das ist ja eine bewusste Entscheidung. Die hat ja einen Preis, diese Anstrengung. Und das ist ein Elaboration Likelihood Model, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich damit wirklich auseinandersetze, die hängt von Faktoren ab, wie meiner Selbsteinschätzung. Und die muss man ab und zu korrigieren. Sonst haben wir bei Überschätzung ein Sicherheitsrisiko. Bei Unterschätzung ist halt jemand weniger effektiv, als es sein könnte. Das ist ein Problem, das man eben auch sichtbar machen und in Zahlen ausdrücken kann. Ziemlich unkompliziert auch. Das ist etwas, was uns ja immer wieder auf Freude bereitet, weil es für Überraschungsmomente sorgt natürlich. Und
ich habe noch 2 Facetten mindestens, die mich interessieren. Und da sind auch so schön, der eine hat so einen schönen Begriff. Und das ist auch unter den Kriterien nachhaltig wirksamer Schulungen, werden Repeat-Clicker identifiziert. Das Wort spricht vermutlich relativ für sich selbst. Was würde denn ein guter Anbieter auf die Frage antworten, werden Repeat-Clicker identifiziert?
Ja, man würde wahrscheinlich darauf antworten, dass die Statistiken dazu ausgelegt sind, auch Einzelpersonen, die wiederholt für Vorfälle verantwortlich sind, zu identifizieren und trotzdem verantwortlich mit den Daten umgehen kann. Ja, das ist natürlich, das muss natürlich gegeben sein. Das ist ja auch möglich durch Pseudonymisierungsverfahren und andere Sachen, ohne ins Detail gehen zu müssen, aber man kann es, wenn man möchte, weil man dadurch Menschen ja vor sich selber auch schützt. Man möchte ja auch nicht die in eine Situation bringen, die Verantwortung für eine Verschlüsselung aller Unternehmensdaten zu haben.
Also die Insolvenz, ja. Die Gertrud, das tut uns leid, aber...
Das ist so etwa 1-4%. Das heißt, in vielen Fällen wird man niemanden finden, auf den das zutrifft. Aber diese 1-4% von Menschen, die davon betroffen sind, die machen das nicht absichtlich. Ja, die können durchaus auch an Schulungen teilgenommen zu haben. In den wenigsten Fällen haben die irgendwelche ein Desinteresse oder böse Absichten. Mhm. Da müssen auch die wegrechnen, die natürlich sofort erkennen, das ist diese Kampagne. Ich weiß ja, jetzt kann nichts passieren. Ich klicke jetzt aus Neugier drauf. Ja, das muss man wegmachen. Man kann übrigens Post-Hoc-Befragung machen. Kurzes Fenster geht auf. Haben Sie das schon am Anfang gesehen oder woran haben Sie es erkannt und so weiter? Das kann man also testen und ausrechnen. Trotzdem haben wir 1-4%. Die Literatur kennt das seit einer Weile. Und die sind verantwortlich halt schon für einen sehr großen Prozentsatz an Klicks, an potenziell gefährlichen Klicks. Und da hat man kein Patentrezept. Ja? Also das ist Impulsivität ist ausgemacht worden als Hauptproblem. Ja? Jetzt ist mir das schon wieder passiert. Es ist mir so peinlich und ich wollte es doch nicht. Ich bin halt, ich lese halt nicht so langsam, ich habe nicht so diese Aufmerksamkeit und Geduld und in allem, und das kann in manchen Bereichen vielleicht eine Stärke sein, da ist es das nicht. Ja, das ist nicht und da muss man individuell schauen, was kann man machen, ne? mit Filtern, was kann ich machen, mit den Arbeitsaufgaben anpassen, wie gefährlich war das jetzt, wie oft ist es passiert. Da muss man im Einzelfall schauen, wie man damit umgeht. Das ist aber individuell. Aber es lohnt sich, weil man dadurch einen ganz großen Anteil von des Risikos reduziert. Und wenn man nur auf Gruppenniveau Durchschnitte anguckt, dann sieht man das nicht.
Ist es eigentlich so, dass wenn man jetzt, ne, also diese 4% gefunden hat oder auch Unterschiedlichkeiten, also sagen wir mal Cluster vielleicht in der Anwenderschaft gefunden hat, werden dann, vielleicht hast du da eine Information, die Filter auch, also die echten Filter, ich meine jetzt nicht Awareness-Kampagnen, Phishing-Mails, sondern das, was lasse ich welcher Person durch? Das auf der Ebene kann man das ja auch, keine Ahnung, unternehmensweit einstellen. Oder man würde schärfer vielleicht bei Repeat-Klickern, im Zweifel dem sende ich es nicht. Und anderen, die Etablierung der Gewohnheit schon nachgewiesen haben, wo wir das gemessen haben, da lasse ich mehr durch. Wie strahlt so ein ist nichts in der Stefan Schütz,
ja.
Schon den Kopf. Aber die Idee ist doch, kann man haben, oder?
Das ist ein perfektes Beispiel. Danke für die Idee. Sobald du die Antwort gefunden hast, lass mich bitte wissen. Es gibt, das ist so eins von den Beispielen, da könnten wir noch lange fortsetzen, wo es ganz wenig Sicherheit gibt. Ja, also es gibt, der Markt besteht hauptsächlich aus Anbietern. Wenn die das wüssten oder wenn das welche wissen, dann werden sie es nicht unbedingt auf ihre Webseiten schreiben. Ja, also zum Teil erzählt man nicht alles, was man macht, oder beschreibt auch nicht das Verhalten von den Kunden und ähnliches. Da macht man, manche machen White Papers und auf einem sehr abstrakten Level. Und das Thema Repeat Clicker ist wirklich sehr vernachlässigt tatsächlich. Es gibt von immer wieder den gleichen Personen einige sehr gute Studien dazu und Artikel dazu. Die haben das dann auch systematisch mit Kampagnen untersucht und kommen von Universitäten, die keine kommerziellen Interessen am Ausgang oder an der Publikation an sich haben. Aber das sind zu wenige, um solche Fragen zu beantworten. Dafür müsste man das tatsächlich untersuchen und tatsächlich Erfolge messen. Das ist ja gar nicht so einfach, das im Feld zu tun, wo man nicht einfach mal eine Kontrollgruppe als Unternehmen hat oder ähnliches. Möglich ist es, aber es ist aufwendig und es gibt da ganz, ganz vieles, was einfach noch gar nicht beantwortet ist. Das ist einfach zu neu. Also Verhaltenswissenschaften in IT-Security, man rennt immer offene Türen ein, wenn man Ideen hat tatsächlich. Das ist das Schöne an diesem Job, weil die Einsicht immer recht schnell da ist. Aber eine Kultur gibt es in dem Bereich nicht, dass man Fragen durchleuchtet.
Einen Aspekt, den fand ich auch spannend beim Lesen, ist das Thema Meldeverhalten. Mhm. Das ist ja jetzt nochmal an einer etwas anderen Prozessstelle. Mhm. Führ doch, und das war auch in deiner kleinen Empfehlungsliste für sprechen Sie mit Ihrem Anbieter vielleicht drüber, ob sowas auch irgendwie eine Berücksichtigung gefunden hat. Beschreib doch bitte mal, was ist mit Meldeverhalten überhaupt gemeint? Mhm. Und auch dort, wie sähe es aus, wenn es eine gute Unterstützung im Bereich Meldeverhalten.
Ja, das ist schön. Da gibt es nämlich wirklich auch gute Lösungen, die auch verfügbar sind, ja, von manchen Anbietern. Das ist ein gutes Kriterium, finde ich. Also es geht darum, dass man ja Menschen ermuntern kann, zu sagen, ich habe hier irgendwie eine Mail, die fordert mich zu etwas auf oder will, dass ich irgendwas klick, runterlade, angebe, zurückmelde, durchführe. Und ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ist das... Das heißt, also die Senderadresse, ein Link oder aus irgendeinem Grund findet man das ein bisschen komisch. Meldet man das weiter oder eben nicht? Mhm. Und das ist beeinflusst von mehreren Parametern, die auch so bekannt sind. Ein großes Vertrauen in die IT-Sicherheitsabteilung führt eher dazu, dass man sagt, naja, die würden es schon merken, wenn was wäre. Das kann eine Nebenwirkung sein, wenn man einen guten Ruf hat. Kann sein. Aber das Typische ist, dass man einfach das nicht macht, weil man keinen Grund hat und keine Möglichkeit hat und weil der Aufwand zu groß ist, jetzt diese E-Mail weiterzuleiten an wen nochmal, IT-Helpdesk vielleicht, oder es gibt kein Verfahren dafür. Und dann kennen manche aus ihren E-Mail-Programm, dass sie halt einfach klicken können, Phishing-Mail, und dann wird das gemappt oder geflaggt, aber dann weiß man auch nicht, was damit jetzt passiert. Das machen dann die meisten auch irgendwann nicht mehr. Das ist bekannt.
Keine Belohnung. Für.
Genau, ja. Es ist ein Aufwand ohne Belohnung. Ganz schlechtes Rezept.
Das etabliert keine Gewohnheiten.
Da ist der ökonomische Hintergrund ganz nützlich. Genau, da und dann gibt es wiederum gibt es auch Lösungen, die sagen, möchten Sie eine danke, dass Sie das geflaggt haben, möchten Sie eine Rückmeldung dafür haben? Ja, wenn jetzt alle Ja anklicken würden, hätten die IT-Security-Leute viel zu tun und würden den ganzen Tag über nichts anderes machen. Aber wenn man fragt, dann hat man genau diejenigen, denen das wichtig ist, damit sie motiviert werden, die kriegen dann die Rückmeldung, da lohnt sich der Aufwand und die anderen klicken eh dann Nein, weil sie dann denken, da kommt ja noch wieder eine Mail.
Die wollte es Nein sozusagen.
Genau, die brauchen es nicht und die anderen, die es brauchen, die kriegen es und dann hat man insgesamt weniger Arbeit. Und wenn es einfach ist, idealerweise so eine Ein-Klick-Lösung oder ein, zwei Klicks und dann wird das weitergeleitet und ich bekomme irgendein Zeichen, dass es auch benutzt wird und dass es was geholfen hat. Zum Beispiel, ja, danke für die Meldung, das war tatsächlich so etwas. Sie haben ja auch Ihre Kollegen geschützt sozusagen, ja, und das war gut. Dann machen Leute das auch. Das kann man noch weiterdenken. Man könnte sagen, jede Meldung geht in eine Lotterie rein, jede richtig erkannte und dann gibt's mal einen Preis. Ja, also Gamification, großes, schwieriges Thema. Mehr hilft nicht mehr, aber wohl dosiert und durchdacht kann das sinnvoll sein. Aber das ist jetzt so ein Beispiel. Man hat festgestellt, auch wieder hier in empirischen, systematischen Studien aus dem kommerziell unmotivierteren akademischen Sektor, also es war in den USA, hat man festgestellt, wie viele Leute eigentlich in Unternehmen durchaus bereit wären, sich dafür einzusetzen und auch auf ihre Kollegen mit aufzupassen, als Ansprechpartner da zu sein und das als ein Feld in ihrem Aufgabenfeld zu verstehen, wo sie sagen, da kann ich auch drin gut werden, auch das wird anerkannt, auch das wird gewürdigt. Das ist auch eine Qualifikation, die wichtig ist und das finde ich spannend, da möchte ich gern mehr drüber wissen. Die werden bei uns völlig vernachlässigt normalerweise, für die gibt es keine Angebote, die brauchen etwas mehr Input als die anderen. Die wollen ja auch anderen helfen und die können IT entlasten, die können einfache Fragen beantworten, zum Beispiel wie, ach, das leiten wir lieber mal weiter, also weil es ein niederschwelliges Angebot gibt. Ne?
Also im Sektorbüro ist ein Mensch, der eine entsprechende, etwas tiefere Qualifikation hat, kann ich doch mal rüberrufen, kannst mal kurz gucken. Ich bin hier unsicher, ich will hier nichts verkehrt machen, hast einen Tipp.
Ja. Und warum sollte diese Person das machen? Ja, weil es interessant ist, aber auch, weil es belohnt werden könnte. Und das ist so mal ein, vielleicht so gegen Ende, ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir ja immer in dieser Branche, in diesem Bereich immer diesen eklatanten Widerspruch haben. Auf der einen Seite gibt es manchmal Ansprachen von Geschäftsführern, die per Video-Message zu dieser Sicherheitskampagne, dem Security-Monat oder sonst irgendwas aufrufen. Und da macht man deutlich, dass die Zukunft des Unternehmens kann gefährdet, auf jeden Fall deutlich beeinträchtigt werden, wenn wir da mal richtig unter Attacke kommen. Ja, es gibt überall Beispiele von Mittelständlern, die wirklich enorme Probleme haben. Und wir sagen, das ist so super wichtig. Und weil das so wahnsinnig wichtig ist, potenziell existenziell für uns, deswegen haben wir hier dieses Nano-Learning, wo du 20 Klicks machst, morgens, nachts zwischen Kaffee und E-Mails, dass du, schicken dir 3 Phishing-Mails in 4 Wochen oder lies mal diesen Flyer durch und Kurse sind freiwillig, wir machen auch, üben auch keinen Druck aus und es soll möglichst minimal invasiv sein und damit die Störung des Betriebsablaufs möglichst gering ist. Das ist ein Widerspruch. Wenn es existenziell ist, dann muss es wichtig sein, so wie andere Dinge auch. Ich kann da nicht sagen, ich so wenig belasten wie möglich, aber es ist unheimlich wichtig. Und das macht keinen Sinn. Warum ist das nicht in Jobbeschreibungen von jedem drin, dass man dazu beiträgt? Warum spielt das bei Gehaltsverhandlungen nicht auch eine Rolle, wie ich war auf diesem Führungsstil-Seminar, ich war bei diesem Coaching-Seminar, ich war bei dem Projektmanagement-Seminar und dann jemand anders war halt auf dem IT-Sicherheitsseminar für Angestellte und das sollte auch gewürdigt werden, genau wie die anderen Sachen auch. Sonst habe ich da einen Widerspruch drin. Und da ist mir eigentlich ganz wenig bekannt von denen, die sagen, ja, es ist zwar Prävention, aber wir werden es trotzdem belohnen.
Ich finde das super spannend. Vielen Dank für alle deine Ausführungen und die, glaube ich, sehr, sehr plastisch und nachvollziehbar diesen Zusammenhang beider Elemente im soziotechnischen System nachhaltig und plastisch beschreiben konnten. Schlussfrage meinerseits. Mhm. Jetzt, wenn wir nach vorne schauen, gibt es irgendwas, was der gemeine Interessierte vielleicht noch nicht kommen sieht, aber also in dem Kontext dieser Cyberpsychologie, du als derjenige, der sich da auch forschend und sehr intensiv mit auseinandersetzt. Gibt es sowohl auf der schadensverursachenden Seite vielleicht oder auf der schadensbegrenzenden Seite, kommen da große spannende Dinge auf uns zu oder geht es, ist es der Pfad der kleinen Schritte, der uns stückchenweise sicherer und etablierter macht?
Kriege ich einen Preis, wenn ich jetzt nicht irgendwas mit KI sag?
Nee. Ich hatte zur Hälfte unseres Gesprächs mal ganz kurz hier so ein Synapsending mit dem KI und da habe ich gesagt, nee, Olaf, das machen wir jetzt nicht.
Vielleicht, wenn es nicht ohne geht.
Der Podcast belohnt sich, Stefan. Nee,
ich möchte das wenigstens dann vielleicht eine Sichtweise hinzufügen. Dass natürlich wissen wir nicht, wie es läuft, wenn jetzt dann alles so authentisch gefaked ist, dass es so original ist, als original. Und wenn Deepfakes als authentischer geratet werden in manchen Beispielen als die Fakes. Ja, also
wir
natürlich
müssen schlechter ändert, werden in der normalen Kommunikation.
Damit wir erkannt
werden. Dann fallen wir jetzt unten durchs Raster, man kann uns wiedererkennen.
Ja, was ich da bei den solchen apokalyptischen Vorhersagen, wie man kann ja, das wird ja alles, nichts ist mehr sicher oder so, da halt einwerfe, ist, dass wir ja alle wissen, dass wir natürlich darauf reagieren werden. Das heißt, wir werden anders zweifeln und mehr zweifeln und wir werden natürlich dann technische Authentifizierungs- oder Glaubwürdigkeitskriterien anlegen, ob wir uns dann biometrisch erst scannen, bevor wir uns hier einloggen zu einem Videogespräch oder ähnliches. Das werden wir dann sehen, wie es läuft. Aber unsere Skepsis entwickelt sich ja Gott sei Dank ebenso weiter wie die Kreativität oder technischen Möglichkeiten von Angreifern. Also ich bin da jetzt nicht übermäßig pessimistisch, was aber aufgrund meines mangelnden Zukunftswissens auch erklärlich ist.
Also es liegt an der persönlichen Haltung von uns allen selbst, wie sehr unser Blick auf die Zukunft ist. Möget ihr alle einen realistischen, vielleicht sogar positiven haben. Das soll manchmal ganz gut sein. Stefan, Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, hoffe zumindest, dass der Zukunftsblick, dass es noch vieles passieren wird in deinem Spezialthema, sodass du, da drücke ich dir die Daumen, ganz viele spannende Entwicklungen noch untersuchen, analysieren und bestimmt auch verbessern kannst. Ich danke dir.